Deutschlandfunk. Streitkultur mit Christiane Florin. Guten Tag. Heute eine Streitkultur extra. Extra heißt aus der Berliner Philharmonie. Extra heißt kein Pro und Contra, sondern ein Diskurs mit verschiedenen Perspektiven. Ein Diskurs zwischen der Theatermacherin Patty Kim Hamilton und dem SPD-Politiker Michael Müller. Und extra heißt auch, was für ein Jahr. Donald Trump wird Präsident, die Ampel hat den Geist aufgegeben. Deutschland hat erst ums Datum der Neuwahl gestritten, dann über Scholz oder Pistorius. Die FDP blies zur offenen Feldschlacht, wobei Christian Lindner nicht tonangebend gewesen sein will. Die CDU liegt in Umfragen vorn und könnte vom frühen Termin profitieren. Die AfD hofft auf den Trump-Effekt. Das BSW wiederum sucht noch bundespolitisch seine Rolle. Und Robert Habeck bittet an den Küchentisch. Trumps Kabinett, Syrien, die Ukraine habe ich da noch gar nicht erwähnt. Die Diskursreihe ist eine Kooperation zwischen der Berliner Philharmonie und dem Deutschlandfunk. Ich übergebe jetzt das Wort an mich selbst ins Foyer der Berliner Philharmonie und stelle die Diskutierenden vor. Zum einen ist das die Theaterregisseurin, Autorin und Performancekünstlerin Patty Kim Hamilton. Sie ist geboren in New York, aufgewachsen zum Teil in Deutschland, in Bad Godesberg. Und sie hat studiert in Berlin und Stanford. Und sie hat vor 8 Jahren, als Donald Trump zum ersten Mal gewählt ist, die USA verlassen und ist nach Deutschland gezogen und lebt in einem Dorf in Sachsen-Anhalt, das mittlerweile von einem AfD-Bürgermeister regiert wird.
Das ist das Nachbardorf, aber ja.
Okay, ja, also AfD ganz nah. Sie ist vielfach ausgezeichnet und eine ihrer bekanntesten Arbeiten ist das Schmerzcamp. 7 Frauen in einer Schmerzklinik. Schön, dass Sie da sind, Frau Hamilton.
Danke für die Einladung.
Und ich begrüße Michael Müller, er ist seit 2021, seit dieser Legislaturperiode, also Mitglied des Deutschen Bundestages, SPD-Fraktion. Vorher war er, und daher kennen Sie ihn nun ganz sicher alle, 7 Jahre lang regierender Bürgermeister dieser Stadt von Berlin. Es gibt so ein Lied von Fanny van Dannen, als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar. Sie sind in die SPD eingetreten, als Helmut Schmidt Bundeskanzler war, ne? 1981, ja, vor über
genau.
40
auch
Jahren.
Auch wegen Helmut Schmidt, genau.
So, das wäre ja gleich meine Frage gewesen, haben Sie schon beantwortet. Sie sind im Außenpolitischen Ausschuss des Bundestages und dort schwerpunktmäßig mit den Regionen Japan, China, Korea, dem Nahen und Mittleren Osten befasst, also mit Regionen, die auch in den Nachrichten sind. Herzlich willkommen, Herr Müller.
Vielen Dank, hallo.
Wie politisch zuversichtlich blicken Sie ins nächste Jahr, Frau Hamilton?
Ich habe mich sehr viel in der letzten Woche mit dieser Frage beschäftigt und tatsächlich ist die Frage, die Antwort etwas komplizierter. Also ich bin spazieren gegangen mit einem befreundeten Menschen von mir und wir haben darüber geredet, wie wenig in die Zukunft geschaut wird, im Sinne von nach unseren Lebenszeiten. Also er hat davon gesprochen, wie er mal so einen Besuch hatte, wo er in so einem Museum, wo er gesehen hat, wie die Mönche vor 150 Jahren, bevor die Geigen gebaut wurden, dieses Holz gebaut hatten. Und ich habe dann an den Kölner Dom gedacht, der angefangen wurde viele hunderte Jahre vor Ende. Man könnte auch sagen, noch nie zu Ende gebaut.
Die Preußen waren dafür verantwortlich, dass er dann doch irgendwann fertig wurde.
Ja, aber ich habe einfach darüber nachgedacht, dass diese Frage von Zuversicht halt schwierig ist, weil ich kann natürlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir in einem Zyklus der Menschheit leben. Es gibt dunkle Seiten und hellere Seiten. Wir gehen gerade in eine anscheinend dunklere Zeit hinein. Ich würde sagen, dass das so grundsätzlich das Gefühl ist, wie Menschen auch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs vielleicht sich auch dachten, wir gehen jetzt in eine dunkle Zeit hinein. Ich bin keine Wahrsagerin. Ich kann nicht sagen, wie es dieses Jahr sein wird. Ich hoffe nur einfach, dass wir anfangen, uns zu überlegen, wie wir eine Politik und eine Gesellschaft für unsere Zukunft bauen können. Und da sehe ich eine Möglichkeit tatsächlich.
Mhm, vielen Dank. Herr Müller, Sie ziehen jetzt in einen Wahlkampf. Wie politisch zuversichtlich sind Sie?
Erstmal für mich persönlich und auch für unser Land bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Und ein Wahlkampf ist immer eine rustikale Zeit, wo es eben auch wirklich darum geht, sich nun klar und deutlich zu positionieren. Und ich rechne mir auch da noch eines natürlich aus. Aber Ihre Frage zielt da, glaube ich, darüber hinaus, wie wir eine Entwicklung sehen oder befürchten, besser gesagt. Und da muss ich auch sagen, wenn ich mir die weltweite Situation angucke, bin ich eher pessimistisch. Krisen und Kriege, glaube ich, werden zunehmen. Sie kumulieren mit anderen wirklich dramatischen Veränderungsprozessen, demografische Klimaveränderung, spielt alles eine Rolle, bis hin zu Nahrungsmittelknappheit, Überbevölkerung und. Und was ich so vermisse, ist, dass es ernsthafte Initiativen gibt, internationale Initiativen, diese Probleme anzugehen. Es gibt immer wieder punktuell etwas, wo Leute sich mit einem Problem auseinandersetzen. Es gibt Antworten von verschiedensten Fachbereichen der Wissenschaft, wie auch immer. Aber eine politische Kraft, die versucht, das zusammenzuführen und zu sagen, wir müssen da eine gemeinsame Initiative starten, das fehlt mir völlig, insbesondere in der Friedens- und Abrüstungspolitik. Und deswegen bin ich im Grundsatz, was diese Fragen anbelangt, eher pessimistisch.
Also auch die dunkle Seite bei Ihnen.
Ja, es hört sich auch wieder so dramatisch an, die dunkle Seite der Macht, die dunkle Seite der Entwicklung. Nein, aber es sind, was mich so umtreibt und manchmal ja auch wirklich, ja, man so verrückt macht, ist, dass wir sehen, dass wir was können. Wir bewältigen ja auch Krisen. Ist ja nicht so, dass nichts funktioniert. Also auch in unserem Land. Wir haben doch in den letzten 2-3 Jahren auch Krisen bewältigt. Aber dass daraus nicht die Schlussfolgerung kommt, jetzt mit anderen zusammen, die auch was können, Japaner, Franzosen, Amerikaner, wie auch immer, jetzt gehen wir zusammen die großen Themen an, dass das nicht passiert, das treibt mich um.
Kann ich kurz darauf antworten?
Natürlich,
ja. Ich würde sagen, das geht auch, ich stimme auch da voll mit und würde auch sagen, das ist halt, ich habe das Gefühl, dass gerade es so viel Wehmütigkeit oder Traurigkeit gibt wegen diesen Krisen, dass genau diese Initiative halt nicht rauskommt, weil man kann das Gefühl vom Positiven, vom Optimismus fehlt uns. Und wir sind in einer ganz anderen Zeit als in den 80er oder 90ern von Menschen, die halt wirklich dachten, es geht in eine gute Richtung. Und da würde ich halt vorsichtig sein, so trüblos in die Zukunft zu schauen, weil wenn man mit dieser Trüblosigkeit halt in die Zukunft schaut, dann hat man halt nicht die Möglichkeit überhaupt zu denken, ich kann aber etwas verändern.
Und als Sie nach der ersten Wahl Donald Trumps nach Deutschland gezogen sind, was haben Sie da erwartet, was hier besser ist?
Also ich habe mir tatsächlich gedacht, dass so ein Rechtsruck nicht möglich wäre. Ich habe es für unmöglich gehalten zu der Zeit und dachte auch vor allem einfach Deutschland wegen der Geschichte und bin aus diesem Grund dann hierher gezogen. Das hat sich dann nach 8 Jahren gezeigt, dass das nicht so war.
Herr Müller, inwiefern würden Sie sagen, sind die Parteien der Mitte für diese Entwicklung mitverantwortlich?
Natürlich sind Parteien mitverantwortlich. Natürlich, die Parteien, die Politik, Regierungen, egal ob Landes-, Bundes-, kommunale Ebene, schaffen ja Rahmenbedingungen, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger bewegen und die sind damit entweder zufrieden oder unzufrieden, sind unzufrieden mit der Kommunikation, mit einzelnen Beschlüssen. Das ist politische Arbeit, die auch zu Misstrauen und Unzufriedenheit führt. Natürlich sind wir mitverantwortlich. Aber dieses Mit ist mir wichtig an der Stelle. Politik ist auch nicht alleine verantwortlich für bestimmte Entwicklungen. Und da kommt auch wieder viel zusammen, glaube ich. Ich fange mal damit an, dass Franz Müntefering mal ein ganz merkwürdiges Wort gebraucht hat, was es aber aus meiner Sicht immer noch gut beschreibt, die Vereinzelung der Gesellschaft. Immer mehr Menschen leben alleine in kleineren Verbänden, nicht mehr der große Familienverband, wo man auch mal aufeinander achtet. In Berlin über 50% Single- und Alleinerziehendenhaushalte. Wir haben ein völlig anderes Konsum- und Medienverhalten. Wir haben die internationalen Krisen. Ich persönlich habe erlebt, dass Corona etwas völlig verändert hat in der Kommunikation und in der politischen Auseinandersetzung. Eine Härte, die noch nie da war und die so geblieben ist. Also Politiker wurden immer beschimpft und was weiß ich nicht, alles wurde einem an den Kopf geworfen, egal welche Partei, weil Menschen unzufrieden waren. Und aus Beschimpfung sind konkrete Bedrohungen geworden. Und es hat sich nicht mehr verändert in der Corona-Zeit. Und da kommen eben jetzt viele Dinge zusammen, glaube ich, die man betrachten muss, weshalb wir so verhärtete Fronten haben und wir vielleicht einige tatsächlich auch gar nicht mehr erreichen. Ja.
Man sieht es in den USA, man sieht es in Frankreich und auch in Deutschland. Die Menschen, die in prekären Lebenssituationen sind oder auch Arbeiterinnen und Arbeiter sind, die früher, ich sage es jetzt mal etwas pauschal, aber der Trend ist so richtig, die früher links gewählt haben, sozialdemokratisch gewählt haben oder in den USA die Demokraten gewählt haben, die wählen jetzt rechts. Und das ist ja eine Entwicklung, die geht schon seit einigen Jahren so. Ne? Didier Eribon hat die beschrieben für Frankreich. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe, weshalb wir sicherlich auch, aber auch die Demokraten in Amerika Schwierigkeiten hatten. Das eine ist, es wird immer, gerade in den Zeiten der Krisen, wo man selbst unsicher ist, was ist eigentlich so der richtige Weg, wie geht man damit gut um, wird klare Führung erwartet, klare Ansagen. Einer, der da vorne steht und weiß genau, wie es läuft, und der erzählt uns das jetzt. In Amerika gibt's einen, der zumindest den Eindruck erweckt, dass er genau wüsste, wo es lang geht. Und der erzählt das. Und das Zweite ist, dass natürlich mit der SPD über viele Jahrzehnte auch immer ein Aufstiegsversprechen verbunden war. Und dass offensichtlich einige jetzt eben auch glauben, dieses Aufstiegsversprechen, was weiß ich nicht, Bildungsangebote, bessere finanzielle Möglichkeiten, was auch immer es ist, das kommt jetzt von der anderen Seite. Das macht nicht die Sozialdemokratie, nicht die soziale Marktwirtschaft, nicht vielleicht die Parteien der Mitte, sondern eben die, die mit einer klaren Ansage sagen, was geht und was geht nicht, die werden dafür sorgen, dass es mir besser geht. Hab dazu eine Meinung, ob das so funktionieren wird, aber zumindest nehme ich das in vielen Gesprächen auch so wahr, diese Erwartungshaltung, ihr müsst jetzt genau sagen, was passiert heute und morgen.
Frau Hamilton. Ja, ich wollte nur ganz kurz eine Nachfrage stellen, weil natürlich gibt es sehr viele Gründe für den Rechtsruck, aber die zwei Beispiele, und mir ist auch bewusst, es sind zwei Beispiele, die zwei Beispiele, die Sie genannt haben, sind Corona und die Vereinzelung. Im Osten ist aber die AfD an viel stärkerer Kraft mit 30%, also zweimal, wenn nicht ein bisschen mehr, repräsentiert als jetzt im Westen. Diese beiden Sachen sind ja dem Westen sowie dem Osten passiert. Also wie würden Sie dann erklären, dass im Osten es so viel stärker ist, dass die Menschen sich angezogen fühlen zu so einer rechten Partei?
Es gibt Menschen, die sich da auch besser auskennen als ich, wie Wolfgang Thierse oder Matthias Platzig oder so, die auch sagen, dass natürlich schon auch dieses Erleben eines durchaus autoritären Staates, aber ein Staat, der eben für alles das, was für mein Lebensumfeld wichtig ist, sorgt. Dass dieses Erleben in vielen Biografien so tief sitzt, dass man sich davon auch noch nicht komplett gelöst hat. Eben dieses.
Naja, am Ende, also bei Mauerfall wollten 94% nicht mehr unter den Sozialismus leben. Das hat sich jetzt auch auf jeden Fall geändert. Ja, also natürlich kann man irgendeine Art von Ostalgie sich da aufbauen. Ja. Aber ich habe eher das Gefühl, dass die Menschen sich da im Osten, also von meiner Erfahrung, ich lebe auch nicht so lange da, aber mit Menschen, mit denen ich spreche, dass sie sich einfach nicht repräsentiert fühlen im Bundestag. Also, und dass für sie die Politik halt nicht gemacht wird. Das ist, also ich habe eine Ermündigung erlebt, wenn ich mit den Menschen da spreche.
Das ist mir oft zu, ja, natürlich höre ich das auch, das ist mir oft zu einfach. Wir hatten einen Bundespräsidenten aus Ostdeutschland, eine Bundeskanzlerin aus Ostdeutschland, wir haben Bundesminister aus Ostdeutschland, es gibt starke Länderregierungen, die ganz klar von Ostdeutschen angeführt werden. Das ist mir zu einfach. Das mag auch ein Baustein sein, dass einem das noch nicht reicht. Und es gibt zum Beispiel, wie ich finde, da einen großen Nachholbedarf, also einen dringenden Reformbedarf in Unternehmen, wo Ostdeutsche viel zu wenig repräsentiert sind, stimmt. Aber als Antwort, wir werden nicht gehört, ist es mir zu einfach.
Um die Brücke zu schlagen über den Atlantik, dieses ich werde nicht gehört, ich werde übersehen, ich werde politisch nicht repräsentiert, das wird ja auch oft gesagt über diejenigen, die Donald Trump, ob sie es tatsächlich sind, ist die andere Frage, aber die sich abgehängt fühlen. Ihre Familie lebt in den USA, ja. Und da sind auch Trump-Wählerinnen und Wähler dabei.
Meine ganze Familie hat für Trump gewählt. Also und warum? Auf der einen Seite. Naja, ich komme aus einer sehr konservativen Familie, auch vor allem sozial sowie auch wirtschaftlich gesehen. Ich glaube, sie haben das Gefühl, dass das Establishment sie auch nicht sie nicht repräsentiert hat. Und das ist auch, wie Herr Miller gesagt hat, es einen starken Mann braucht, der jetzt mal die Sachen ordentlich klärt. Sie mögen, dass er ein Geschäftsmann ist, dass er einfach spricht, dass sie das Gefühl haben, dass er aus der Hüfte schießt, dass man eigentlich weiß immer, was bei ihm los ist. Und sie haben auch das Gefühl, dass er ihre Werte halt darstellt, was ich nicht verstehen kann, weil sie halt sehr christlich sind, also christlich-katholisch, und ich das nicht in seiner Figur sehe. Aber ja, ich habe auch diese Woche noch mal mit meinem Bruder geredet, der halt für Bill Barr arbeitet. Das war der Attorney General unter Trump in seiner ersten Regierung. Und ich habe ihm dieselbe Frage gestellt, also wie sieht er in das nächste Jahr? Und er war sehr zuversichtlich. Er hat das Gefühl, Trump ist die richtige Wahl für Amerika.
Mhm. Also christlich-katholisch haben Sie gerade gesagt, aber Trump steht ja nun nicht gerade für, ich sag mal, christliche Nächstenliebe.
Das ist auch genau, wie ich es sehe, weshalb ich auch nicht für Trump gewählt habe. Ich verstehe es tatsächlich immer noch nicht, weil ich das Gefühl habe, dass man einfach das, was er sagt, nicht im christlichen Sinne verstehen kann. Ich glaube aber, dass es auch damit zu tun hat, dass Menschen sich für etwas entscheiden und dann alle möglichen Gymnastiken machen, um sich so Stockholm-Syndrom erklären zu können, warum sie für eine Partei sind. Also ich glaube, irgendwie zwischen 60% und 80% der Menschen wählen dieselbe Partei wie ihre Familie. Und es ist auch irgendwie sehr sozial geprägt, für wen man wählt.
Aber bei Trump war es ja jetzt nun gerade nicht so, ne? Er hat ja quer durch alle Schichten gewonnen. Er hat ja auch bei Migrantinnen und Migranten gepunktet, bei denen, die eigentlich vor ihm ja Angst haben müssen, die sich von ihm bedroht fühlen müssen.
Ja, und ich glaube, das ist auch gerade tatsächlich das, was auch sehr angsterregend ist, dass es so viele, also dass von meiner Perspektive und von der Perspektive viele meiner KollegInnen, das unverständlich ist. Also wir können nicht verstehen, wie man sowas verteidigen kann.
Und können Sie mit denen, die Trump bewundern, die ihn wählen, können Sie mit denen noch sprechen oder zerreißen da auch persönliche Beziehungen, familiäre Beziehungen?
Ich würde es so darstellen, bei der ersten Wahl war ich unglaublich emotional mitgetragen und es hat dazu geführt, dass ich und mein Bruder zum Beispiel lange Zeit nicht gesprochen haben. Es gab den Thanksgiving danach, nach der Wahl, da bin ich wütend aus dem Zimmer gelaufen, nach außen gelaufen. Es gab sehr viele große Streite. Ich glaube, die Menschen sind jetzt müde. Sie wollen eigentlich nicht mehr mit den Menschen streiten. Es gibt bestimmt sehr viele Familien und sehr viele Freundschaften, die auseinandergegangen sind. Aber man merkt auch, Leute wünschen sich halt Versöhnung. Die Frage ist eigentlich wie. Und die Antwort ist leider, dass man dann sich entscheidet, entweder nicht über die Sachen zu sprechen oder doch über die Sachen zu sprechen. Und das ist halt, glaube ich, die beste Wahl, über die Dinge zu sprechen und trotzdem irgendwie zu schaffen, ein produktives Diskurs daraus machen zu können.
Als Trump zum ersten Mal gewählt worden ist, da waren Sie hier regierender Bürgermeister. Und ja, jetzt sind Sie eben Mitglied des Bundestages. Wenn Sie es jetzt vergleichen, was haben Sie bei der ersten Wahl gedacht und jetzt bei der zweiten am 6. November?
Na, irgendwie kann man es immer noch nicht so richtig glauben, dass nun gerade nach dieser ersten Amtszeit das Wahlergebnis noch mal besser wird und ein glatter Durchmarsch ist. Bis in den Kongress hinein, Popular Vote, alles abgeräumt, alles gewonnen. Die schwierigsten Länder, die auf der Kippe waren, alle Bundesstaaten geholt. Ich kann es immer noch nicht richtig nachvollziehen, weil es ja nun Erfahrung auch mit ihm gibt und was da für Unsinn erzählt wurde, auch gerade in der Corona-Zeit oder in anderen Bereichen. Aber man muss es offensichtlich akzeptieren, auch, ich finde, das muss man auch irgendwie analysieren, dass die Demokraten mindestens seit der Kandidatur von Hillary Clinton ja kaum noch ein inhaltliches Angebot gemacht haben. Also sie waren immer der Gegenentwurf zu Trump. Und das ist ja schon mal gut, sage ich so. Also berechenbar, verlässlich, nicht erratische Entscheidungen. Aber natürlich müsste man es ja eigentlich mit konkreten Inhalten unterlegen. Und ich glaube, vielen Amerikanern hat das gefehlt. Wo ist denn nun eigentlich der Unterschied in der Migration, in der Wirtschaft, in der Außenpolitik? Und nun in meinem Bereich, da kann ich es konkret beurteilen, zum Beispiel in der Außenpolitik gibt es zwischen Demokraten und Republikanern so gut wie keinen Unterschied. Und zwar egal, ob da Harris oder Trump im Weißen Haus sitzen oder Biden oder George W. Bush. Seit der Zeit wird die Konfrontation im Pazifik gesucht, weg vom Atlantik. Es gibt seit Jahren, egal wer im Weißen Haus ist, die Aufforderung, Europa muss mehr machen. Die Warnung, Achtung, Achtung, mit der Ukraine werden wir nicht mehr so viel helfen. So, das sind alles Dinge, da ist gar keine Unterscheidung für den Laien, für diejenigen, die sich mal alle 4 Jahre für eine Wahl interessieren. Und ich glaube, das kann man durchdeklinieren. Die Demokraten dachten, der Gegenentwurf zu Trump reicht. Und er hat nicht gereicht.
Und jetzt aus deutscher Perspektive, was haben wir gelernt von einer Präsidentschaft Trump für eine zweite?
Dass man natürlich trotzdem mit ihm umgehen muss und umgehen kann. Es hilft ja nichts. So, wir können ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Und es war eben mit Trump ja trotzdem möglich, in irgendeiner Form, beziehungsweise Trump und seinem Beraterstab drumherum, mit denen, die ansprechbar sind, ja Dinge zu verabreden. Und das ist jetzt noch mal nötiger geworden durch die Kriege, über die wir ja auch kurz schon gesprochen haben. Und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass Europa und damit immer Deutschland, das größte, stärkste, reichste Land in der Mitte Europas, mehr Verantwortung übernehmen muss. Das wird unsere Aufgabe für die nächsten Jahre sein, diesen Prozess zu organisieren.
mit natürlich auch europäischen Partnern, aber auch mit den Amerikanern, wann passiert was, worauf müssen wir uns einstellen. Das ist jetzt die Kunst der Politik, das in guten Bahnen in den nächsten Jahren zu machen. Und dazu muss es auch Kommunikation mit Trump geben. Die Kontakte gibt es, die ersten Gespräche gibt es. Und ich glaube, dadurch, dass er schon in der zweiten Amtszeit besser vorbereitet sein wird, mit Leuten, mit denen wir natürlich fremdeln, die aber trotzdem das.
Das ist sehr vornehm ausgedrückt.
Naja, also, wie soll man es
sagen? Manche sprechen ja vom Gruselkabinett.
Ja, gruseln kann man auch sagen, aber es sind trotzdem Leute, die das ein oder andere Know-how ja mitbringen aus ihren Themen und Fachbereichen, dass wir mit diesen Leuten diesen Prozess organisieren. Das wird die Kunst sein.
Mhm. Bei der ersten. Oder Sie können noch direkt.
Nee.
Bei der ersten Wahl gab's ja Proteste und Sie sagten eben, man ist irgendwie müde.
Ja, das hat man ja gesehen dadurch, dass bei der ersten Präsidentschaft von Trump, dass 100.000 Frauen auf die Straße gegangen sind für den Women's March on Washington und jetzt bei dieser Wahl ist so, dass 600 Frauen auf die Straßen gegangen sind. Also, und ich würde da tatsächlich sagen, dass das mit einer Müdigkeit verbunden ist. Also erstens, Menschen sind müde vom Kämpfen. Das sieht man auch sehr auf Social Media, wie die Reaktionen sind. Also das letzte Mal war Wut und dieses Mal ist es Erschöpfung. Sehr viele Menschen haben gesagt, nehmt euch jetzt diese Thanksgiving-Zeit und holt euch eure Kräfte, damit im Januar fängt der wirkliche Kampf an. So, das ist auch tatsächlich, also ich kriege ja sehr viele E-Mails von der Harris-Campaign und da ist auch dieses selbe Messaging drin von wir haben so hart gekämpft und jetzt sind wir alle ermüdet und deshalb müssen wir uns jetzt irgendwie stark stellen für die Zukunft. Also es ist ich finde es sehr komisches Messaging tatsächlich, aber es hat damit zu tun, dass die Base einfach unglaublich erschöpft ist von dem, was sie halt in den 4 Jahren Trump erlebt haben und jetzt auch in diesen Jahren von Biden und auch mit der Wirtschaftskrise. Also es gibt, also das ist halt, also Menschen leben halt mit dieser realen Situation der Inflation und kommen nicht hinterher und dann sind sie halt müde.
Sie beschäftigen sich ja nun hauptberuflich mit Sprache und sicherlich auch mit der Sprache von Donald Trump.
Ja.
Wird er tun, was er sagt?
Naja, ja, also er wird genauso tun, wie er letztes Mal getan hat. Und er hat sehr viel gemacht, was er gesagt hat.
Also er ist nicht müde.
Er nicht, nein, Trump überhaupt nicht. Ich glaube, Trump hat sehr viel Energie und ist bereit loszulegen. Und dieses Mal macht er es ja auch ein bisschen anders. Also dieses Drain the Swamp-Konzept, dass er halt das Establishment austauscht, das sieht man schon in wer er für sein Kabinett gerade deklariert. Und das sind Menschen, vor denen man eigentlich wirklich große Angst haben muss, wenn sie wirklich in diese Macht kommen. Also hoffentlich gibt es die Checks and Balances, die das tatsächlich verhindern. Also wie wir gesehen haben sich 75 Nobelpreisträgern ausgesprochen gegen Robert Kennedy Jr., aber wenn er das durchkriegt, dann hat man Menschen, die halt mit Institutionen nicht am Hut haben. Und man könnte natürlich sagen, die Institutionen funktionieren gerade nicht, wie sie funktionieren sollten. Sie sind nicht klar genug, es kommt nicht gut genug Veränderung. Die Veränderung ist zu langsam, aber dieses Langsame ist ja auch, weil es so gedacht ist, dass es ein System von Checks and Balances gibt, was immer darauf Acht gibt, dass nicht zu schnell und zu radikal Dinge in die eine oder andere Richtung bewegt werden.
Nun ist Trump erfolgreich. Gibt es was Sie sich bei ihm abschauen würden, weil er gewonnen hat?
Na, das ist jetzt böse. Das ist ja nur, Also weder im Auftreten noch in den Inhalten. Nein, das ist eine Form von Politik, die hoffentlich auch bei uns so in dieser Form nicht durchsetzbar ist und die ich mir auch nicht zu eigen machen will, weil das ist eine durch und durch populistische Politik, die auf den kurzfristigen Erfolg setzt. Und ja, das muss man anerkennen, diesen Erfolg hat er. Aber was das anrichtet mit dem Land, das darf man ja nicht vergessen. Seit Jahren jetzt, wie dieses Land, wie die Gesellschaft gespalten ist, Familien, wir hören das ja, ist ja nur der kleinste Ausdruck dessen, was im ganzen Land da passiert, zwischen den Städten und der Mitte Amerikas, zwischen Demokraten und Republikanern. Und er steht für diese Spaltung, er heizt sie sogar noch an. Und das wird dramatische Folgen, glaube ich, haben für die amerikanische Gesellschaft, die ja vor riesigen Aufgaben steht. Natürlich ist ein starkes, ein riesiges Land, das viel kann, ein reiches Land. Aber was da sozial los ist in diesem Land, was wirtschaftspolitisch auf dieses Land zukommt mit der Konfrontation zu China, mit einem hoffentlich selbstbewussteren Europa, was militärisch auf dieses Land dazukommt. Dafür braucht man auch einen gesellschaftlichen Konsens. Und er tut alles, um diesen gesellschaftlichen Konsens zu zerstören.
Und wiederum umgekehrt, eine große Stärke unseres Landes war immer auch ein großer sozialer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Konsens. Und das müssen wir uns dringend bewahren.
Ja, aber ich würde darauf, also ich denke nicht, dass eine Donald-Trump-Figur in Deutschland möglich ist, weil die Deutschen nicht für einen Entertainer wählen wollen. Also die Deutschen wollen Politiker in diesen Rollen oder bis jetzt. Amerika ist ein Land aus Entertainern. Es ist ein Land mit extremem Kapitalismus. Wir sehen da Figuren, die halt viel Macht haben, sind die Menschen, die halt diesen American Dream halt verfüllen. Das haben wir halt nicht hier in Deutschland. Das gesagt, sind wir auch in der Richtung sehr großer Spaltung. Also ich würde schon sagen, dass ich viele Menschen kenne, die auch nicht in Gesprächen mehr sind mit Familienmitgliedern und so weiter, wegen die Bewegung zur AfD. Und das sehe ich schon als eine Bewegung, die es gerade gibt und die wir auf jeden Fall auch, wo wir entgegen pushen müssen. Aber das ist eine globale Bewegung. Das hat ja nicht nur mit Deutschland zu tun.
Diese Kultur des Konsenses und auch die Würdigung des Kompromisses, die hat doch stark gelitten durch den Einfluss von Populisten.
Das auf jeden Fall, das würde ich auch sagen, ja. Also ich habe das Gefühl, dass wir einfach, das hat tatsächlich auch wirklich mit Social Media zu tun. Weil in Social Media hört man halt die Stimmen am lautesten, die am lautesten brüllen. Und die Menschen, die am lautesten brüllen, sind halt nicht die Moderaten, sondern die Menschen, die wirklich eine starke Meinung in eine oder die andere Richtung haben. Und diese Vereinzelung der Stimmen führt tatsächlich dazu, dass sich Menschen dann halt mit einer Seite identifizieren. Und dann, das führt dann auch teilweise zu der Verspaltung der Gesellschaft.
Im vergangenen Jahr gab es einen Spiegeltitel mit dem Bundeskanzler, mit Olaf Scholz, so sinngemäß, wir müssen härter abschieben. Nach dem Attentat von Solingen hat in der deutschen Politik eine Konkurrenz stattgefunden, so um die härteste Migrationspolitik, an der sich ja auch die SPD beteiligt hat. Ist da nicht schon ein gewaltiger Keim des Populismus aufgegangen, auch in der sogenannten Mitte?
Die Gefahr in der Formulierung, die der Kanzler da auch gefunden hat, ist aus meiner Sicht ja eher, dass man daraus sehr schnell eben eine Pauschalisierung, eine Verallgemeinerung rauslesen konnte. Wir wollen, dass es, jetzt überspitzt formuliert, weniger Ausländer gibt. Wir werden jetzt im großen Stile abschieben. Es geht ja aber im Kern ja um etwas anderes. Es geht darum, dass wir weiterhin, jetzt nicht nur Ukraine und Syrien, wenn man das betrachtet, nicht nur weiter in Hunderttausender Größenordnung Menschen helfen und weiter helfen wollen und helfen werden, sondern dass wir beim Thema illegale Migration und Zuwanderung und nach Abschluss von Asylverfahren in sichere Herkunftsländer, dass wir in diesen Fällen sagen, so jetzt ist irgendwann auch ein Punkt erreicht, wo es eine Konsequenz geben muss. Wir sagen, wir wollten euch helfen, wir haben alles überprüft, die Verfahren sind durchlaufen und ihr seid da. Jetzt kommt die klare Aufforderung, geht jetzt zurück oder ihr werdet abgeschoben. Und das, ich glaube, viele in unserem Land, so nehme ich es wahr, wollen und werden weiter helfen. Diese Willkommenskultur, dieses Aufnehmen, das Erkennen, Begreifen, dass Zuwanderung wichtig ist. Wenn man jetzt die Bilder aus Syrien sieht, dass alles zerstört ist in diesem Land, dann will, glaube ich, die deutsche Bevölkerung weiter helfen. Aber man will wissen, wer kommt, wann kommt er, warum kommt er. Und man will ein Verfahren haben, damit umzugehen. Die große Sorge bei vielen war, da sind Verfahren, die wir nicht mehr im Griff haben. Die laufen uns aus dem Ruder. Und dafür gibt es tatsächlich kaum noch Akzeptanz.
Ja, aber meine Arbeit ist ja in der Kunst mit Geschichten und Symbolen. Wir arbeiten sehr viel im Theater mit den Symbolen. Und das Symbol, dass der Kanzler da steht und genau diese Worte sagt, das ist ein gefährliches Symbol. Weil diese Nuancen, die Sie gerade versuchen zu beschreiben, erstens habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich gar nicht so ist, dass es so aufgenommen wurde. Also die Menschen hören das und die Menschen mit Migrationshintergrund hören, ich werde hier abgeschoben. Und die Menschen, die etwas gegen Menschen mit Migrationshintergrund hören, ist, endlich wird uns zugehört und das ist doch super für mich. Also ich finde, das ist eine sehr spaltende Aussage und das ist eigentlich genau die Rolle der Führungskräfte in unserer Gesellschaft, zu versuchen, nicht da reinzuspielen. Also das ist, glaube ich, eine unmögliche Aussage.
Welche Rolle wird das Thema denn jetzt im Wahlkampf spielen, in diesem kurzen Wahlkampf?
Eine große Rolle. Das ist ja weltweit, kann man sagen, bei allen Wahlen der letzten Jahre und ich behaupte mal, auch der nächsten mindestens 4-5 Jahre spielen zwei Themen eine Riesenrolle. Nee, drei Themen eine Riesenrolle. Migration, Wirtschaft und innere und äußere Sicherheit.
Steht da der Slogan für die SPD schon fest?
Na, zumindest weiß ich ihn nicht. Also,
aber wird der denn lauten, wir brauchen Migration? Oder wird der eher lauten, wir müssen härter abschieben?
Nein, nein. Also wirklich, also das ist auch nachzuhören an allen Bundestagsreden von Kanzlern und Ministern und Fraktionsvorsitzenden. Also dieses Land sich vorzustellen ohne Migration, das kann ja jeder mal probieren, was das bedeuten würde. Schon nur, man kann ja mal einmal durchspielen im Kopf, was passiert, wenn eine Woche lang alle die, die zu uns gekommen sind in den letzten 5 Jahren, die Arbeit niederlegen. Eine Woche. Stillstand im ganzen Land. Hier würde nichts mehr funktionieren. Damit ist alles gesagt zum Thema Zuwanderung und Migration und wie viel wir brauchen und auch aufnehmen wollen. Ich möchte aber gerne doch nochmal, weil mir das wirklich wichtig ist, dieses Thema etwas sagen, wie ich es selbst nur für mich jetzt formuliere. Sie haben darauf hingewiesen, China, Japan, Korea, meine Zuständigkeit, Nahe Osten. Bin viel unterwegs, gerade auch Nahen Osten. Sehe diese ganzen Themen, die ich beschrieben habe, hautnah. Hunger, Not, Verfolgung, Krieg, Überbevölkerung, was auch immer alles. Ich glaube, wir werden noch viel mehr erleben an Fluchtbewegung und Migration in den nächsten Jahren als bisher. Viel mehr. Es werden Größenordnungen sein, die gar nichts zu tun haben mit dem, was wir im Moment diskutieren. Meine feste Überzeugung ist, es ist unsere humanitäre Pflicht, den Menschen zu helfen. Wenn ich aber mit dieser Haltung auch zu dem Ergebnis komme, Deutschland kann gar nicht jedem helfen, sondern wir müssen das auch miteinander koordinieren. Es muss mindestens ein europäisches Thema sein. Wie können wir gemeinsam gut helfen? Dann brauche ich dafür Verfahren. Dann brauche ich dafür klare Regeln, wer wann kommt. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt. Nicht die Hilfe der Geflüchteten in Frage stellen, nicht das Thema Zuwanderung, Migration in Frage stellen, sondern darüber diskutieren, wie finde ich Verfahren, um gut helfen und aufnehmen zu können.
Ja, aber dann gibt es ja eine Bewertung von wer darf hierher kommen und wer nicht. Und dann ist das die Frage, wie humanitär ist es, Menschen reinzulassen, wenn sie zum Beispiel besser gebildet sind und andere, die nicht besser gebildet sind.
Nee, ich habe ja gerade von Flucht gesprochen. Ich will Menschen helfen, die in Not sind. Das ist meine feste Überzeugung.
Ja.
Das wird auch unsere Aufgabe sein. Aber auch dafür brauche ich Verfahren.
Ja, aber vorhin, als Sie über Olaf Scholz gesprochen haben, über was er gesagt hat, da ging es um Migrationsverfahren. Also das ist nicht nur... Also ich bin ja komplett der Meinung mit Ihnen. Ich glaube, wir sollten auch Menschen mit Flucht, die aus der Flucht kommen, helfen. Aber ich glaube, es ist verwirrend, wenn man auf die Verfahren schaut. Also ich weiß nicht, ob das genau die Frage war, die eigentlich im Raum stand.
Ja, die Frage, die im Raum stand, war die nach der Bedeutung dieses Themas im Wahlkampf. Also wenn sozusagen, ich könnte es auch daraufhin zuspitzen, ist im Wahlkampf Zeit für so viel oder Platz auf den Plakaten,
naja,
für so viel
Differenzierung. Er will es eigentlich nicht im Wahlkampf teilhaben.
Migration wird ein Thema des Wahlkampfes sein, ob wir wollen oder nicht. Wir werden ja auch von anderen Parteien damit konfrontiert. Wir werden auch von der AfD damit konfrontiert. Also müssen wir darauf antworten und Antwort geben, bessere Antworten als die AfD. Das Thema wird auf jeden Fall eine Rolle spielen im Wahlkampf. Das ist jetzt ja auch kein Parteienbashing, wenn man sagt, auch Herr Merz wird das Thema Migration und Zuwanderung thematisieren im Wahlkampf. Also wird auch für die SPD dazu eine Position gefunden werden. Und mir war wichtig, deutlich zu machen, dass wir glauben in der SPD, durch viele Gespräche und interne natürlich Auseinandersetzung auch zu dem Thema, dass erwartet wird, dass wir gute Antwort geben darauf, wer kommt wann und wie, also zu den Verfahren, dass aber grundsätzlich Hilfe und Zuwanderung nicht in Frage gestellt wird. Im Gegenteil.
Wie nehmen Sie denn insgesamt den Diskurs wahr? Wie viel Platz ist da für Differenzierung, für verschiedene Perspektiven?
Da ist viel Platz und der Raum wird auch genutzt. Man darf das ja nicht vergessen. Also Politik sind ja nicht die 30 Sekunden in der Tagesschau, wenn man dann irgendein Statement abgibt. Politik ist nächtelange, wochenlange Sitzungen zu einem Thema, interne Auseinandersetzungen, sich beraten lassen von der Wissenschaft, von Forschern, Migrationsforschern, wie auch immer. Das gibt es alles und das findet alles statt, parteiübergreifend, im Bundestag bis zur kommunalen Ebene setzt sich Politik intensiv mit diesen Themen auseinander. Da gibt es nicht diesen einen Schnellschuss da irgendwann à la Trump mal einfach mal 3 Sätze und dann ist Migration gelöst. Alles so ein Unsinn. Eine echte Schwierigkeit ist aber, wenn ich dann eine Position habe, einen Weg, den ich für richtig halte, den ich kommunizieren möchte, dann habe ich genau noch die 30 Sekunden in der Tagesschau. Und das funktioniert nicht. Man kann so ein Thema nicht in 30 Sekunden diskutieren. Und es wird ja noch schlimmer. Auch Sie, die Journalistinnen und Journalisten, sind unter dem medialen Druck wie die Politik. Auch für Sie gilt inzwischen,
Die Überschrift muss schnell und knackig sein, damit wir durchdringen unseren Konkurrenten gegenüber. Und das macht politische Kommunikation kaputt. Das muss man ganz klar sagen. Es eröffnet uns einerseits, Social Media, Ihnen und uns, neue Wege. Wir erreichen vielleicht auch mehr oder jüngere, ja, es ist ein Kommunikationsinstrument, alle Social Media Kanäle. Es macht aber ein differenziertes Auseinandersetzen mit schwierigen Themen kaputt.
Wir sind ja nicht unbedingt Social Media, ne? Sondern Social Media, das ist ja genau die Veränderung, die stattgefunden hat, dass jeder und jede da ein ganz großes Publikum erreichen kann, auch ohne Ausbildung, auch ja, ohne
keine
publizistische Verantwortung.
Und keine Zeitung,
nee, klar,
die nicht auch Social Media
schon klar, aber sozusagen
da ist der gleiche Konkurrenz, die wir haben.
Sicher, aber der Öffentlichkeitswandel fand ja anderswo statt. Nicht, dass die Medienhäuser auf Social Media gehen, sondern dass jeder und jede was veröffentlichen kann, was früher nur darum Medienhäuser konnten. Ne?
Nein, darum geht's nicht, sondern darum geht's, wie wir beide gemeinsam mit schwierigen Themen durchdringen. Und wir sind beide unter dem gleichen Druck zu sagen, es muss die schnelle, knackige Überschrift sein.
Das würde ich gar nicht sagen. Ich frage mich viel häufiger, warum ist eben das, was Sie vorhin gesagt haben, es werden ja aufgrund der klimatischen Bedingungen, aufgrund von Kriegen noch wesentlich mehr Menschen auf der Flucht sein als bisher. So eine eigentlich ja banale Erkenntnis, warum gilt die als nicht zumutbar? Also warum gewinnen die Vereinfacher so viel Terrain?
Sie haben ja gerade erlebt, dass ich es so sage, wie ich es empfinde und wie ich es voraussehe. Und so sehen es viele andere auch und die kommunizieren das auch so. Daraus wird aber natürlich schnell, ist mir selbst so passiert, ist jetzt nicht erfunden. Ich habe in einer öffentlichen Veranstaltung das so gesagt, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe. Und die Überschrift danach war, Müller will, dass noch viel mehr Menschen kommen. Das ist was völlig anderes. Ich glaube, es wird so kommen. Aber Müller will, dass noch viel mehr Menschen kommen, ist genau das, was der AfD in die Hände spielt. Es sind ja schon so viele da und jetzt guckt euch diesen Sozialdemokraten an, der sagt, es sind noch nicht genug. Damit machen wir die Diskussion kaputt.
Ich würde auch sagen, das spielt halt damit ein, was ich gesagt habe mit Social Media, dass es das Narrativ sich vereinfacht. Und das könnte man auch sagen, nicht, dass ich gegen neue Technologien, also das Theater ist eine uralte
Technologie. Sind Sie da aktiv auf Social Media?
Ich bin aktiv auf Social Media, ja, aber ich bin jetzt kein Social Media Guru oder so. Und ich bin keine Influencerin. Also ich arbeite im Theater und wie jemand mal gesagt hat, haben Theaterautoren auch wenige Fans. Auch wegen unserem Medium. Weil unser Medium ist halt vergänglich und auch langsam. Also wenn ich über ein Stück ein Thema schreibe, dauert es für mich ja bis zu 2-3 Jahren. Das heißt, dass ich mich mit sehr viel Recherche auseinandergesetzt habe, dass ich sehr viele Interviews geführt habe, dass ich lange über etwas nachdenke, bevor es dann komprimiert in 90 Minuten auf die Bühne kommt. Das ist aber trotzdem 90 Minuten und kein Reel. Es gibt viele Menschen, die haben die Ausdauerkraft nicht mehr, so lange ins Theater zu gehen, ohne aufs Handy zu schauen. So. Und das ist halt, glaube ich, auch, wenn wir nicht die Dinge, ich würde sagen, das ist auch die Rolle der Kunst, uns genau, also den Zuschauer dazu zu bringen, sich mit etwas auseinanderzusetzen, sich selber zu konfrontieren, ins Gespräch zu kommen mit den anderen Menschen, mit denen sie das Theater besuchen. Und genau das ist es. Wir brauchen halt diese Ausdauer und wir brauchen diese nuancierte, also wir brauchen es, dass wir halt, dass wir mehrere Gedanken gleichzeitig innebehalten können. Es gab in den 19. Jahrhundert in Amerika gab es eine sehr, sehr hohe Literacy Rate, wie sagt man das auf Deutsch?
Also Alphabetisierungsrate?
Alphabetisierungsrate, dass man lesen und schreiben könnte. Das war irgendwie so, es war wirklich so um die 90%. Die Menschen, und das waren vor allem Männer, weil in der Zeit auch Frauen natürlich ausgeschlossen waren, aber die Menschen sind zu Lectures gegangen und auch zu, also haben sich politische Reden angehört. Diese Reden waren zwischen 3 und 6 Stunden lang. Und diese Sachen haben sich die Menschen dann im Kopf behalten in ihren politischen Diskussionen. Jetzt will ich sagen, dass die Politik in der Zeit besser war. Natürlich nicht, wenn Frauen da keine Mitrede hatten. Und sehr viele Menschen grundsätzlich keine Rechte haben, ist da natürlich viel in Frage zu stellen. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht zu uns, also dass es uns als Gesellschaft nicht behilflich ist, dass wir eine Bewegung haben, die dazu führt, dass wir nicht, also wirklich nicht nuanciert über die Dinge sprechen und nachdenken können, sondern clickbait-mäßig immer den Dopamin einfach nachgehen.
Träumen Sie davon, 3 bis 6 Stunden reden zu können?
Wenn Sie das wollen, gerne. Rede gerne, auch gerne lang. Aber nein, das ist völlig richtig beschrieben. Ich kann 1:1 zustimmen. Das ist genau das, was wir auch erleben. Und man muss sich auch anpassen und auch mal neue Formen finden. Anderes Medienverhalten gibt es nun mal. Aber es ist genau das Problem richtig beschrieben. Die Bereitschaft, sich intensiv auseinanderzusetzen, länger die andere Meinung zu reflektieren, alles das kostet Zeit und Kraft. Und diese Bereitschaft schwindet.
Die Frage könnte ja auch sein, ob wir dieser Entwicklung einfach hilflos zuschauen müssen. Also Sie sind in der Politik, Sie müssen ja, Sie können ja nicht einfach sagen, nee, das ist jetzt so, das geht jetzt immer so weiter, dem sind wir ausgesetzt oder müssen in Teilen ja sogar mitmachen.
Ja, Entschuldigung. Ich könnte da ein bisschen gemein sagen, wenn man keine Förderung in die Kunst reintut und die Kunst nicht fördert, dann werden die Menschen sich auch nicht mehr mit der Kunst auseinandersetzen, sondern das, was einfach für sie erreichbar ist.
Auch da stimme ich zu.
Das geht an den aktuell regierenden Bürgermeister von Berlin.
Ja, also es geht ja grundsätzlich um die Kürzungen, die gerade in Berlin anstehen und auch in München.
Es geht auch weiter. Ich stimme auch da voll zu. Ich ergänze immer noch gerne Kunst und Wissenschaft, weil ich glaube, dass das zwei wichtige Säulen auch sind für das, was wir transportieren wollen an Erkenntnis, an Wissenschaft und Auseinandersetzung. Deswegen immer Kunst, Kultur, Wissenschaft. Ja, die Kürzungen, das geht hin. Ich bin Sprecher im Unterausschuss Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Bis zu diesen Fragen, wie gehen wir mit unseren Goethe-Instituten um, mit dem akademischen Austauschdienst, wie wird das finanziert, wie ich finde, überhaupt nicht hinreichend. Gerade in Krisenzeiten muss man international solche Plattformen der Begegnung und des Austausches eher mehr finanzieren als weniger. Aber zu Ihrer Frage, wie ergeben wir uns praktisch dieser Situation, dieser anderen Kommunikation, die da stattfindet? Nein, wir ergeben uns nicht. Nehmen wir hier die Freiheit auch zu sagen, mal parteiübergreifend sehe ich, dass wir uns dem nicht ergeben, aber wir kommen an Grenzen, muss man klar sagen. Es gibt so viele verschiedene Angebote, so viele Informationen. Wir sind auch darauf angewiesen, dass ein anderer sie annehmen will. Demokratie funktioniert nicht als Einbahnstraße. Sie funktioniert nur, wenn ich eine Chance habe, dass ein Angebot auch angenommen wird. Und das wird einfach immer, immer schwieriger.
Bevor Donald Trump gewählt war, da haben einige Politikjournalistinnen und Journalisten gesagt, also wenn Donald Trump gewählt wird, dann hält die Ampel. Ja, dann reißt man sich so zusammen, dass man nicht auch noch die Regierung in Deutschland riskiert. Jetzt hat sie aber nicht gehalten. Also nun kann man sagen, ja, daran war die FDP schuld. Aber das Problem ist ja etwas tiefer. Das ist ja so insgesamt schwierig scheint. Erstmal muss man drei Bündnispartner jetzt oft haben und da sind Kompromisse eben schwierig, aber fehlt da nicht die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen? Denkt man nicht doch in der Politik oft, ja, aber komm, da profiliere ich mich jetzt auch auf Kosten des Kompromisses?
Ja, also erstmal ein Dreierbündnis, habe ich immer gesagt, aus eigener Erfahrung hier in Berlin. Ein Dreierbündnis ist eine andere politische Welt, es hat nichts zu tun mit einem Zweierbündnis. Die haben mir in Berlin dann immer nur gesagt, du kannst es bloß nicht. Wir sehen nun auf Bundesebene, das ist offensichtlich auch nicht so einfach, weil sie in einem Dreierbündnis haben sie vom ersten Tag an immer eine 2-1 Konfrontation. Sie haben immer zwei, die sich streiten und einer muss Moderator sein. Die beiden Kleinen haben mitunter sogar mehr Prozente dann als der Große. Sie haben einen ständigen Konflikt vom ersten Tag an. Es ist eine völlig andere politische Welt. Ich gebe zu, ich habe das Gleiche gedacht, was Sie gerade zitiert haben. Morgens die Ergebnisse von der amerikanischen Wahl, da dachte ich, boah, das wird jetzt richtig harter in den Koalitionsrunden, aber das wird disziplinieren. Die sagen, es geht jetzt praktisch noch um ein halbes Jahr Zusammenarbeit. Gerade wenn es in Amerika schwierig wird, müssen wir in Europa, Deutschland, das größte Land in Europa, jetzt müssen wir zeigen, dass wir es können. Das halbe Jahr kriegen wir auch noch hin. Und dass das Gegenteil passiert ist, hat mich so wie viele andere Kollegen überrascht, dass es dann doch auch noch an diesem Tag zu dem Bruch kommt. Aber man muss offensichtlich, wir sind ja alle nicht mehr so nah dran, man muss offensichtlich sagen, dass das Vertrauensverhältnis so zerstört war, dann geht's auch nicht mehr. Das Wichtigste in einer Koalition ist nicht der Koalitionsvertrag, sondern das Vertrauensverhältnis der führenden Köpfe. Weil sie jeden Konflikt lösen können in einer Koalition, wenn die führenden Köpfe sich vertrauen. Wenn das nicht funktioniert, ist die Koalition am Ende. Und das war offensichtlich der Fall an dem 6. November.
6. November, ja. 6. November, Mittwoch. So ganz pauschal gefragt, wie schätzen Sie die Lage dieser liberalen Demokratie ein? Ist die in Gefahr? Das ist ja auch die Frage, die wir letztes Mal hatten.
Ich finde es sehr schwierig, dazu eine Aussage zu geben, weil, wie gesagt, ich so überrascht war von dem Rechtsruck hier in Deutschland. Mhm. Also ich möchte gerne sagen, die Demokratie ist stark und funktioniert weltweit. ist das beste System, das wir haben, auch für die Kunst. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mir nicht sicher. Also ich kann zu Deutschland nicht so genau sagen wie in den USA, vielleicht weil ich einfach so eine emotionale Nähe zu diesem Land habe. Aber auch, was gerade gezeigt wurde durch die Assassination von den CEO von United Healthcare. Ich glaube, das ist ein Indikator von der Wut, der brodelt, vor allem, wie darauf reagiert wurde, also wie die Menschen sich gegenüber den CEO und seiner Familie halt gefühlt haben. Das ist outside von meinem persönlichen Gefühl, was ich denke, aber ich verstehe schon die Massen, die auch wirklich wütend sind. Eigentlich ist das auch interessant, weil viele Amerikaner niemals dafür stimmen würden, ein government-supported healthcare, also eine Krankenversicherungspflicht zu haben. Ja, ja. Trotzdem ist der Ärger dann auf die Eliten, die dann diese Corporations halt führen. Aber wir sind, glaube ich, schon an einer Art von Brennpunkt. Und wenn in den USA, es könnte einen Moment geben, also wie zum Beispiel bei George Floyd, und dann könnte sich die Gesellschaft schon auseinanderreißen. Und da habe ich schon meine eigene Befürchtung, dass sowas kommen könnte, auf jeden Fall.
Herr Müller, Sie haben eingangs gesagt, Sie blicken eigentlich so ganz, ganz zuversichtlich ins nächste Jahr. Wie schätzen Sie die Gefährdung der Staatsform Demokratie ein?
Zum einen glaube ich, dass das wirklich viel in Gefahr ist, wenn wir auch weiter über dieses, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich will es nicht klein reden, aber wenn wir weiter nur in Anführungsstrichen über diese Alltagsthemen reden und die zum Gradmesser machen, ob Politik gelingt oder nicht.
Was meinen Sie damit?
Baustellen in Berlin, kommt die Bahn pünktlich, was weiß ich, diese Qualität meine ich. Wenn wir uns mal darauf besinnen, was die Demokratie erreicht hat und wir darüber mal reden, was wir in Deutschland und Europa mit dieser demokratischen Verfasstheit erreicht haben, bin ich sehr optimistisch, weil das etwas Unvergleichliches ist. Diese Jahrzehnte der Freiheit, des Friedens, des Wohlstandes und darum geht es eigentlich. Das ist das, worum wir kämpfen müssen, wenn wir für Demokratie kämpfen. Dass wir weiter für Frieden und Freiheit kämpfen, für Gleichberechtigung, für all diese Themen kämpfen. Das ist es, was für mich der Kern der Demokratie ist und nicht, ob die Bahn pünktlich kommt. Und da, glaube ich, rutscht uns gerade was weg. Wir sind sehr schnell in diesen Alltagsthemen und sehen nicht das, worum es sich eigentlich lohnt zu kämpfen. Aber es gibt etwas, was ich hinzufügen will, was mir große Sorgen macht. Und das ist völlig egal, ob Deutschland oder Amerika. Dass ich es so wahrnehme, dass inzwischen es einen dritten Player oder wie auch immer gibt zwischen Politik und Gesellschaft, der sich völlig rauszieht aus all diesen Verantwortungen und auch Gremien oder wie auch immer man es benennen will. Das ist das, was wir erleben mit Superreichen und den dahinterstehenden Konzernen. Das ist inzwischen eine Einflussmacht, die die haben, auf die wir kaum noch einen Zugriff haben. Belege Herrn Musk mit Strafen, EU-Kommission von, jetzt sagen wir irgendwas, 20 Milliarden. Sagt er, na und? Dann habe ich immer noch 230 Milliarden. Wie kommen wir da eigentlich noch ran? An die Leute, die diese Macht haben, diese wirtschaftliche und mediale Macht. Und das bereitet mir Sorgen, weil die sich inzwischen ja offensichtlich auch verständigen. Ist ja kein Zufall, Musk und Trump. Ist kein Zufall, dass die sich treffen, Gates und Bezos und Musk. Und wie heißt der andere, Zuckerberg und so. Wie geht damit eigentlich Gesellschaft und Politik um? Was da entsteht, was wir kaum noch unter Kontrolle haben.
Finden Sie das richtig, dass sich Politik nicht so sehr mit den Alltagsfragen beschäftigen soll, wenn wir auf der anderen Seite wissen, dass zum Beispiel in den USA die Verdopplung des Eierpreises und in Deutschland eben auch der Butterpreis, die Mieten ja wahlentscheidend sind, weil sich Menschen eben fragen, was bringt mir diese Demokratie, wenn mein Leben immer teurer wird oder immer anstrengender wird, immer schwieriger wird?
Ich bin keine Politikerin. Also wir kommen jetzt in so politwissenschaftliche Fragen, die ich als Künstlerin sehr schwierig beantworten kann. Ich kann schon sagen, dass in meiner Realität es schockierend ist. Ich habe vor 2 Jahren die USA zum letzten Mal besucht und da war die Butter $7 und ich habe mir gedacht, das ist Wahnsinn, also für eine Familie so eins kaufen zu gehen. Und da kann ich natürlich verstehen, dass und denke auch wirklich, dass Wirtschaft vor allem für viele Menschen der größte Einfluss ist. Auch die Frage, warum wählen manche Leute für Trump? Weil sie denken wirklich, dass er die Wirtschaft ankurbeln kann. Ich denke, das ist ein falsches Denken, aber man erlebt es halt natürlich so. Dann hat Biden halt gearbeitet und erst wenn Trump wieder in Office ist, sieht man dann die Früchte von Bidens Schaffen. Also ich denke, es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, die Alltagsthemen können nicht so wichtig sein, also ob die Bahn spät kommt oder nicht. Es ist schon die Verantwortung, finde ich, der Regierung, sich mit dem Alltag der Menschen auseinanderzusetzen und den auch zu befördern. Wir hätten über viele Jahre mehr in die Infrastruktur investieren müssen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, das müssen wir nachholen. Das heißt dann Kosten, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir in die Zukunft denken. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
ich finde auch, wir sind unglaublich privilegiert. Wir haben jetzt sehr viele Jahre in einem Friedenszustand gewohnt, wo man einen Knopf drückt und heißes Wasser kommt. Und das ist vielen Menschen nicht mehr wirklich bewusst. Man könnte also sagen, dass man halt auf hohem Niveau halt meckert. Aber trotzdem sind, wie man lebt, wie man für seine Kinder zahlt, wie man den Alltag schafft mit einem normalen 40-stündigen Job und wenn man dann nicht schafft, seine Miete zu zahlen. Das sind nicht nur Banalitäten, das ist das wirkliche Leben. Das ist das Leben der Menschen. Und darauf, muss man eine Antwort geben, auf jeden Fall. Aber damit möchte ich nicht kleinreden, was Sie sagen. Also wir müssen für die Freiheit kämpfen, absolut. Verlieren Leute den Sinne davon, absolut. Das ist das Allerwichtigste, dass wir auch Meinungsfreiheit haben, dass wir die Freiheit haben, dass Frauen auch equal sind in unserer Gesellschaft. Das ist alles super, das sind super wichtige Themen. Aber wenn Menschen halt nicht essen können und ihre Miete nicht zahlen können, dann geht das natürlich verloren.
Eigentlich ein klassisches sozialdemokratisches Thema, ne? Antwort auf die soziale Frage.
Und alles richtig, das ist Aufgabe von Politik. Dafür kriegen wir jeden Monat unser Geld und sind gewählt. Dass Dinge besser laufen, dass sie bezahlbar sind, dass ich eine Wohnung finde, ist alles völlig richtig. Ich hatte die Frage anders verstanden. Machen wir uns Sorgen um diese Demokratie und wie können wir für diese Demokratie kämpfen? Und was ist da das Entscheidende? Und ich will dafür ein Beispiel nennen, was ich selbst erlebt habe. Ich war Regierender Bürgermeister und gleichzeitig Wissenschaftssenator in Berlin. Und in der Zeit so 2015, 16, 17 war das, vor Corona, sind unglaublich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch Künstlerinnen und Künstler, nach Berlin gekommen, aus Ungarn, aus der Türkei, aus Polen, damals ja auch noch eine andere Regierung. Warum eigentlich? Ich habe sie ja teilweise gefragt, ich habe sie ja begrüßt und empfangen. Warum eigentlich? Nicht wegen der Dinge, die hier besser oder schlechter laufen, sondern es gab einen einzigen Grund, der genannt wurde. Bei euch kann ich in Freiheit arbeiten. Sie sind weggegangen aus der Türkei, aus Ungarn, weil es Einschränkungen gab in der Wissenschafts- und Kulturfreiheit. Und das finde ich, Sie haben völlig recht, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Politik ist dafür da, dass das Leben der Menschen gut funktioniert und bezahlbar ist. Aber die Demokratie, das ist was anderes. Ich gehe wählen, um für die Demokratie zu kämpfen und zu streiten. Das finde ich, das müssen wir deutlich machen, weshalb es unsere Aufgabe ist, eine demokratische Partei zu wählen bei den nächsten Bundestagswahlen. Ich hätte sogar einen Tipp, welche, aber darum geht's gar nicht. Eine demokratische Partei zu wählen, das ist das Wichtige, weil da was auf dem Spiel steht in unserer Demokratie bei Freiheit und Frieden und Wohlstand.
Es fällt ja auf, dass so Ideen von Solidarität, Gemeinwohl, Gemeinsinn ja aus der Mode zu sein scheinen. Es geht ja mehr darum, wir gegen die und so sich profilieren und sagen, guck mal, die haben aber viel mehr und die Kassiererin zahlt die Oper. Ist das denn gerecht? Sie würde doch lieber für was anderes bezahlen, wovon sie selber mehr profitiert. Und all solche Sprüche, so wo Verteilungskämpfe eben auch inszeniert werden. Das ist ja sehr dominant in der Politik. Haben Sie eine Idee, wie so ein solidarischer, gemeinsinniger Gedanke wieder, ich sag mal, Kultur für alle, Bildung für alle, Wohlstand für alle, sich ohne Schamesröte aussprechen lässt?
Nicht den einen Slogan, nicht den einen Inhalt, das eine Thema. Ich weiß, dass es dazu eine andere Meinung gibt, aber ich glaube, wir haben in Berlin manches gar nicht so schlecht gemacht. Wir hätten es nur auch besser umsetzen müssen. Auch wieder ein Beispiel. Ich glaube, dass wir es gut entschieden haben, dass bei uns die Bildung von der Kita bis zur Uni gebühren- und kostenfrei ist. Ich glaube, das muss der Anspruch der Gesellschaft sein, dass Bildung gebühren- und kostenfrei ist für jeden. Und da kann ich jetzt lange streiten, ob der Millionär oder das Millionärskind tatsächlich den Mittagsnudelteller nun auch noch kostenfrei bekommen muss oder nicht. Ich finde es völlig unwichtig, ehrlich gesagt. Alle Kinder kriegen das Gleiche, alle Kinder eine gebührenfreie Bildung. Und jetzt kommt das, was wir nicht gut gemacht haben. Wir haben es in dem Sinne nicht gut umgesetzt, dass dann auch wirklich die Schulen gut durchsaniert sind. Dass genügend Lehrerinnen und Lehrer da sind, dass das drumherum praktisch alles funktioniert. Aber dieser Gedanke, was bedeutet mir Bildung, welchen Stellenwert hat er, weshalb biete ich das genau so allen an, das, glaube ich, war der richtige Weg. Und das können wir jetzt durch die Linien bis zur Kultur oder zur Wissenschaft, wie man solche Grundsatzentscheidungen auch treffen muss, um die Bedeutung eines Bereichs auch zu dokumentieren mit einer politischen Entscheidung.
Frau Hamilton, Sie haben ja eben gesagt, wenn mehr Menschen ins Theater gingen dann oder sich überhaupt mehr mit Kunst auseinandersetzen, dann gäbe es auch mehr differenziertes Denken. Sehen Sie diese Rolle, also hat Kultur, hat Kunst diese Rolle für die Demokratie?
Nicht jeder hat Zugang auf die Kunst und Kultur. Das ist also eine schwierige Frage. Also im Sinne von, es kann sich nicht jeder leisten, ins Theater zu gehen. Das ist mir auch sehr bewusst. Das Theater an sich ist auch eine, kann sogar architektisch eine Institution sein, wo Menschen sich nicht eingeladen fühlen. Ich sehe das als Schwierigkeiten des Theaters und auch von großen Kunsthäusern und denke, da muss etwas gemacht werden, damit mehr Menschen einfach den Zugriff haben auf diese Medien. Aber ja, ich finde schon, das Theater und das Schreiben haben eine Demokratie, also eine Rolle in der Demokratie. Nina Simone hat gesagt, the artist's duty is to reflect the times. Also die Rolle des Künstlers ist, die Zeiten zu reflektieren. Und das tut nicht jeder Künstler. Aber ich sehe das schon als meine Aufgabe, auf jeden Fall zu versuchen, die Dinge so darzustellen, wie sie gerade sind. Und auch, natürlich, ich habe meine Meinung, ich habe natürlich eine Sicht, aber ich versuche schon auch, einfach zu sammeln, was ich höre von den Menschen, die ich interviewe, und das darzustellen auf der Bühne. Und Menschen eine Plattform zu geben, die ich bis jetzt auf den Bühnen halt nicht erlebt habe. Und Nujati Osiri sagt, die Empathie ist das Werkzeug gegen die Verrohung der Gesellschaft. Und das würde ich auch in meinen Stücken halt als wichtige Aufgabe und auch Stärke sehen. Und das ist, glaube ich, die Rolle der Kunst und Kultur. Die Kunst und Kultur ist dafür da, dass wir eine Begegnung haben mit einem Kunstobjekt, ob es ein Bild ist oder ein Museum oder ein Theaterstück oder ein Film, das dazu führt, dass man sich selbst wieder begegnet, dass man in die Gedanken kommt, dass man die Möglichkeit hat, etwas zu spüren und sich darüber weiterhin auseinanderzusetzen mit irgendeinem Thema. Und wir brauchen mehr solcher Momente und Instanzen, wo es den Menschen gelingt, sich auch über ihre Humanität Gedanken zu machen, über ihre Gefühle der Gesellschaft gegenüber, auch die Empathie aufzubringen für Menschen aus ganz verschiedenen Lebensarten als ihre. Und das ist halt die Stärke der Kultur. Es ist nicht unbedingt ein Bildungsauftrag, das gar nicht, aber es ist halt die Möglichkeit, dich mit jemand anderem zu identifizieren.
Vorletzte Frage an Sie beide, Herr Müller. Haben Sie jetzt von Ihrem Gegenüber, von Frau Hamilton, etwas gehört? Etwas Neues, etwas, worüber Sie vorher nicht so nachgedacht haben?
Es ist eher, finde ich, sehr, sehr anschaulich vieles unterstrichen und dargestellt worden, was ich vorher vermutet habe. Angefangen von der Familiengeschichte in Amerika, wie schwierig das ist, diese Auseinandersetzung gut zu führen, bis jetzt hin zu dem Statement gerade, was Kunst und Kultur bedeuten kann im besten Sinne. Und natürlich, ich bin kein Künstler und manche Zugänge fehlen mir auch, aber ich empfinde es eben auch so, dass Kunst mich dazu bringen kann, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich sonst in anderen Lebensbereichen nicht auseinandersetze, indem ich Dinge reflektieren muss. Das kann ein Graffiti sein, das kann ein Denkmal sein, das kann ein Theaterstück sein, kann die Philharmonie, die vor einem Konzert mir erklärt, warum ein Stück eigentlich so geschrieben wurde und nicht anders. Es gibt so viele Formen, und dass eben auch eine Künstlerin das so darstellt, dass das auch ein Anspruch ist, ja, das unterstreicht das, was ich vermutet oder vielleicht auch gehofft habe.
Frau Hamilton, hat Herr Müller Sie auf neue Gedanken gebracht?
Ich fand es sehr interessant, als wir angefangen haben, über dieses Symbol von Olaf Scholz zu sprechen, weil da sehe ich halt diese Überschneidung von der Kunst oder vom Theater sogar und der Politik. Und ich glaube, es gibt auch mehr davon. Ich habe Theater- und Performancewissenschaften studiert. Ich finde, wir müssen uns auch bewusst sein, was unsere Performance ausmacht, was für Wellen wir in der Gesellschaft damit erbringen. Also ich fand es einfach total spannend, endlich mal die Chance zu haben, wirklich darüber zu sprechen.
Über diesen Spiegeltitel meinst du?
Ja, also der Spiegeltitel ist halt nur ein Beispiel, aber dass man, ich fände es eigentlich wichtig, wenn man mehr am Ausschuss deswegen wäre, weil vielleicht Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass was, also vor allem in der Politik, das ist eine Performance und die ist wichtig als Symbol der Gesellschaft gegenüber. Und wir brauchen auch, wie Sie vorhin sagen, wir brauchen klare Führungspositionen, die uns das Gefühl auch von Hoffnung geben und ein Zeichen von Hoffnung geben und dass wir genau das brauchen. Also das kann im Gespräch halt klar werden und das fand ich einfach, diese Chance fand ich sehr toll.
Ja, das war die vorletzte Frage. Jetzt habe ich noch eine letzte, ganz banale. Wie geht die Vertrauensfrage aus am 16. Dezember?
Naja, man muss ja nun davon ausgehen, dass das Vertrauen nicht ausgesprochen wird, damit der Bundespräsident dann auch das Parlament auflösen kann. Das wäre, glaube ich, jetzt für alle überraschend, wenn es ein großes Votum für das Vertrauen gibt und der Bundespräsident dann keine Chance hat, zu Neuwahlen zu kommen. Aber das ist natürlich jetzt auch ein schwieriger parlamentarischer Prozess, muss man mal sagen. Denn in der SPD-Fraktion wollen wir ja unseren Kanzler auch stützen. Und trotzdem hat man sich nun auf einen Weg verabredet, der jetzt parlamentarisch umgesetzt werden muss. Und dazu muss es zwischen den Fraktionen auch Verständigung geben.
Wie geht's aus?
Ich würde mit Herrn Miller übereinstimmen. Also ich würde auch sagen, so wie es in den letzten Jahren war, also es gab so viele Streitigkeiten. Ich habe das Gefühl, das Vertrauen ist halt verloren gegangen. Und das wäre einfach die ehrliche Antwort.
Also Politik als Performance, in dem Sinne eine verlorene Vertrauensfrage, ja. Die sagt was.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, wie gesagt, wieder ein Symbol. Haben wir ein Vertrauen in die Regierung, die es gerade gibt? Und ich würde sagen, dass die fehlt.
Ja, ich hätte eigentlich gerne diesen Abend mit Ihrem Wort von der Hoffnung beendet. Aber
der Hoffnung, nein, also
das steht
in
ja,
diese Regierung.
Das steht ja im Widerspruch zu dem, was wir an diesem Abend gesagt haben. Ich danke Patty Kim Hamilton und ich danke Michael Müller für diese Diskussion über den Zustand zwischen der Wahl Donald Trumps und der Wahl dann im Februar zum Bundestag. Ihnen danke ich fürs Zuhören, für Ihre Geduld und kommen Sie gut nach Hause.
Das war der Diskurs aus der Berliner Philharmonie vom 10. Dezember 2024 mit der Theatermacherin Patty Kim Hamilton und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Müller. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs innere Mitstreiten.